Herzlich willkommen zu dem Vortrag von Gerd Achenbach. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ihn da haben. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor ich das Wort an Vize-Dekan Liesmann übergebe, um einführende Worte zu sprechen, möchte ich was anderes vorweg schicken, nämlich wir möchten nachher gerne noch in die Ambulanz was essen gehen.
In die Ambulanz?
Also das ist im alten AKH, Sie kennen das, alle die von hier sind, kennen das Lokal, nehme ich an. Mit Herrn Achenbach ein Nachtmahl essen gehen und würden uns freuen, wenn von Ihnen jemand mitkommt, aber da Sie eine sehr große Zahl sind, würden wir uns auch freuen, wenn wir abschätzen könnten, wie viele da ungefähr gerne mitgehen können, damit ich vielleicht noch versuchen kann, Plätze zu reservieren oder so. Darf ich Sie daher um ein Handzeichen bitten, wer gerne nachher noch mitgehen würde, essen in die Ambulanz? Okay, das sind überschaulich viele, ja, dann weiß ich auch gar nicht, ob wir in die Ambulanz gehen oder vielleicht irgendwo anders hin, weil dann brauchen wir kein Lokal, wo sehr viel Platz. Okay, gut, dann darf ich jetzt Konrad Liesmann, Vizedekan Konrad Liesmann bitten, einführende Worte zu sprechen.
Ja, liebe Esther, liebe Herr Achenbach, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch, hier ein paar einleitende Worte sprechen zu dürfen. Prinzipiell eine philosophische Vorbemerkung. Man soll natürlich nie vor einem Vortrag fragen, wer Lust hat, danach mit zum Essen zu gehen, denn man weiß ja nicht, was kommen wird. Ich ahne, was Herr Achenbach sprechen wird und möchte prognostizieren, dass Sie nach dem Vortrag von Herrn Achenbach dass sehr viele sehr viel Lust haben werden oder haben würden, bei einem Essen mit ihm diese Fragen noch weiter und ihm vielleicht auch etwas anderen Kontexten zu diskutieren. Meine Aufgabe ist es ganz kurz, Gerd Achenbach vorzustellen. Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass Sie im Grunde wissen, worum es geht. Achenbach ist 1947 geboren, hat ganz traditionell Philosophie studiert, hat dann bei Odo Marquardt, sicher eine gute Adresse, promoviert mit einer Arbeit, die einerseits sehr konventionell klingt, aber andererseits vielleicht doch schon einiges von dem andeutet, was dann folgte. Der Titel seiner Dissertation war Selbstverwirklichung oder die Lust und die Notwendigkeit, Amplifikation eines hegelischen Kapitels aus der Phänomenologie des Geistes. Das markiert bis zu einem gewissen Grad auch, also könnte man sagen, den philosophischen Hintergrund von Gerd Achenbach, deutscher Idealismus, Hegel, Phänologie und damit zusammenhängende Fragestellungen. Allerdings hat er schon sehr früh, nämlich ein Jahr nach der Promotion, sich entschlossen, nicht den üblichen Weg eines begabten Philosophen einzuschlagen, nämlich eine akademische Karriere anzustreben, in der Wissenschaft zu bleiben, sondern etwas zu machen, was vielleicht auf der einen Seite so könnte man sagen, die ursprünglichste Form des Philosophierens war, aber in der Zeitalter der Verwissenschaftlichung dieser Disziplin schon sehr, sehr exotisch erschienen haben mag, nämlich Philosophie als Praxis zu betreiben, Philosophie als Form der Lebensberatung zu betreiben, Philosophie zu betreiben als eine Möglichkeit, Menschen, die existenzielle Fragen, welcher Art auch immer haben, gewisserweise zur Seite zu stehen, ihnen dabei zu helfen, diese Fragen zu lösen. Immerhin begann Philosophie einmal als Weisheitslehre, begann einmal als ein Denken, das das Leben selbst zum Gegenstand hatte, in das es gewisserweise ratend, beratend und regelnd eingreifen wollte. Gerd Achenbach hat daraus in der Tat einen Beruf gemacht, den Beruf des philosophischen Praktikers, des philosophischen Beraters, hat auch die Gesellschaft für philosophische Praxis gegründet. Denn wenn man Philosophie in dieser Art und Weise zum Beruf macht, stellen sich natürlich schon eine ganze Reihe Fragen. Wer ist zu einem Beruf befähigt? Wie sieht die Ausbildung zu solch einem Beruf aus? Es können ja nicht dieselben Kriterien sein, die für akademisches Philosophieren maßgeblich sind, obwohl die akademische Philosophie wahrscheinlich eine gewisse Rolle in diesem Kontext spielen wird. Wie steht überhaupt der philosophische Berater und Praktiker zur philosophischen Tradition auf der einen Seite, zu den unmittelbaren Lebensfragen und Lebensproblemen derjenigen, die ihn aufsuchen, auf der anderen Seite? Wie organisiert man eine philosophische Praxis Praxis im Doppelsinn des Wortes, einerseits eine Handlung, ein Handeln zwischen Menschen, ein Akt der Kommunikation und der Interaktion, Praxis auf der anderen Seite der Raum, in dem man solche Handlungen durchführt, so wie eine therapeutische, eine klinische oder ähnliche Praxen. Alle diese Fragen mussten gelöst werden, mussten diskutiert werden, mussten beantwortet werden, und Gerd Achenbach hat hier also ganz wesentlich diese Richtung der philosophischen Praxis, die sich mittlerweile in den letzten Jahrzehnten, 82 hat Achenbach seine gegründet, in den letzten Jahrzehnten ja auch ausgebreitet haben. Achenbach hat ganz wesentlich eben zur Formierung dieser Richtung einer Anwendung von Philosophie, der Erschließung eines Berufsfeldes für Philosophen beigetragen. Er hat daneben natürlich auch das getan, was keiner, der sich für Philosophie interessiert, außer Acht lassen kann, wozu es uns alle drängt, nämlich zu schreiben. Nicht nur beraten, nicht nur zu sprechen, nicht nur zu helfen, sondern zu schreiben. Es gibt eine Reihe von Publikationen von Gerd Achenbach, einige liegen hier auf, mit schönen Titeln, die reine und die praktische Philosophie, philosophische Praxis, Vorträge und Aufsätze, das Prinzip Heilung, Medizin, Psychoanalyse, philosophische Praxis, ein Thema, das auch in dem heutigen Vortrag wahrscheinlich eine Rolle spielen wird, das kleine Buch der inneren Ruhe, sehr empfehlenswerter Text für alle, die unter gewissen Nervositäten in diesem hektischen Zeitalter leiden, Lebenskönnerschaft, oder ein Titel, der deutliche kritische Anspielung auf Adorno beinhaltet, Vom Richtigen im Falschen. Es gibt vielleicht doch ein richtiges Leben im Falschen. Oder Achenbachs Auseinandersetzung mit einem Urphänomen der Liebe, Liebe der göttliche Wahn und Einführungen in sozusagen die philosophische Praxis in Theorie und dann auch in der Handhabung derselben. Ich selbst kenne Gerd Achenbach, so könnte man fast sagen, seit Anbeginn seiner Tätigkeit als Praktiker. Ich war bei einer der ersten Tagungen, die damals noch in seinem Haus in Bergisch Gladbach stattgefunden haben, anwesend, habe mich schon sehr früh für diese Form des Philosophierens in ganz anderen Zusammenhängen als in akademischen interessiert und bin also sehr glücklich, jetzt nach mehr als 3 Jahrzehnten Sie hier wieder zu treffen, Sie vorstellen zu dürfen und Sie zu bitten, Ihren Vortrag zu halten.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, einiges zum Verhältnis der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse. So der Titel. Das klingt ja, wie Sie wohl sofort gehört haben, im Ton außerordentlich bescheiden. Diese Ankündigung habe ich also eigens gewählt. Diese Bescheidenheit damit auch gewollt. Man könnte sagen, dieser Titel signalisiert eher unsystematische Gedanken als große Theorie. Und so ist es auch gemeint. Wobei in Wirklichkeit hatte ich diesen Titel sogar noch viel bescheidener formuliert. Das ist aber irgendwie in der Redaktion dieser Universität dann verloren gegangen. Also um die eigentlich gemeinte Formulierung hier nachzutragen. Ich hatte formuliert einiges zum Verhältnis der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse Sigmund Freuds. Was ja keine ganz unbedeutende Einschränkung ist. Denn gewöhnlich, wenn sonst gesprächsweise vom Verhältnis der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse die Rede ist, bekomme ich zumal von psychoanalytisch kompetenter Seite den Einwand zu hören, Ansichten, wie ich sie von der oder zur Psychoanalyse hegte, treffen vielleicht für die frühe Psychoanalyse Freud zu, sozusagen für ihre Pionier- und Gründungsphase, aber nicht unbedingt für die, so sagt man dann ja, revidierte oder weiterentwickelte Psychoanalyse, wie sie heute überwiegend praktiziert werde. Daran liegt ja die Einschränkung. Ne? Nun, das ist eine uns allen sicherlich gewohnte Verständigungsbehinderung, nämlich Äußerungen, die wir im Blick auf so hochkomplexe geistige Wirklichkeiten wie etwa die Therapiekultur mit ihrer mit ihren mittlerweile ja zahllosen Schulen und Sonderformen oder die Psychoanalyse oder etwa auch die Philosophie wagen. Also wann immer wir so große, komplexe, geistige Wirklichkeiten benennen, bleiben notwendig, solche Äußerungen bleiben dann notwendigerweise stets entweder so allgemein, dass sie im Grunde nichtssagend sind, oder einem spezielleren Urteil, widerfährt der Widerspruch, das möge ja vielleicht für diese oder jene Schule, Richtung, Sondertradition gelten, nicht aber für diese und jene andere. Wobei diese anderen dann jeweils nicht etwa die Ausnahmen zur behaupteten Regel seien, vielmehr sei von einer Regel überhaupt keine Rede mehr und darum die angebliche Ausnahme auch keine Ausnahme. So verlaufen Verständigungsbemühungen, wie Sie bestimmt auch schon festgestellt haben, nicht selten im Sande. Und um dies rasch anzufügen, nicht, dass ich für solche Empfindlichkeiten kein Verständnis aufbrächte. Kommt nämlich zum Beispiel von anderer, sagen wir mal philosophieferner Seite, jemand und äußert sich behauptend zu der Philosophie, habe ich meinerseits nicht anders Grund, auf der Hut zu sein. Trifft das, was der Gesprächspartner da als die Philosophie ausgibt, für die Philosophie Platons zu oder für die Philosophie des Thomas oder anderer respektabler Größen des Mittelalters oder ist es vereinbar mit der Philosophie Hegels oder Schopenhauers oder Nietzsches oder sind die Denkkapriolen von Paul Feyerabend auch mit gemeint oder die analytische Philosophie oder ist da Platz für die Entschiedenheit eines so entschiedenen Philosophen wie Robert Spähmann? Sie ahnen schon. Ja, das ist genau das gleiche Problem. Ne? Sie ahnen also, warum ich diese Umstände mache. Nämlich von Realitäten wie der Philosophie oder der Psychoanalyse ist angemessen und zutreffend, das kommt der erste Gedanke, zutreffend nicht wie von den Wissenschaften die Rede, sondern einzig im konkretisierenden Zusammenhang mit Eigennamen. Und darum rede ich von der Psychoanalyse, habe die Psychoanalyse Sigmund Freuds im Visier und nicht eine praktisch arbeitende Wissenschaft. So viel zunächst zur Begründung meines ursprünglichen Vorhabens, das dann ja irgendwie einer universitätsinternen Redaktion zum Opfer fiel. Etwas also zur Psychoanalyse Freuds. Ich bleibe bei diesem Vorsatz. Doch nun, warum die Psychoanalyse Freuds und nicht C.G. Jung oder eine moderne Richtung? Ich selber habe bei einem Freud sehr treuen, späten Nachfahren studiert, bei Wilhelm Salber, der seinerseits seine Analyse bei Anna Freud gemacht hatte, also sozusagen von höchster Stelle seinen Ritterschlag bekommen hatte. Das macht schon fast Unanfechtbarkeit sowas in diesen Kreisen. Na gut, also warum die Psychoanalyse Freuds? Nicht, weil ich etwa der These anhinge, die Psychoanalyse sei und bleibe die Psychoanalyse Freuds, sondern weil ich damit einerseits das allzu weite Feld bearbeitungsdienlich ein wenig einschränke, vor allem aber, und das ist wohl ganz naheliegend, ehre ich mit dieser Namensnennung den Genius Loki Wiens, wenn ich nun schon hier in Wien bin, insofern zweifellos hier in dieser an Historie sowieso reichen Stadt die psychoanalytische Behandlungstechnik und Theorie der Psyche vom Arzt Sigismund Freud entwickelt wurde, so wie dann knapp 100 Jahre später in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die philosophische Praxis von mir in Bergisch Gladbach entwickelt wurde. An dieser Stelle erlauben Sie mir einen ersten kurzen Exkurs, der hoffentlich auf seine beiläufige Weise etwas zum Verständnis des Verhältnisses der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse beiträgt. Ich erwähnte eben, vielleicht haben Sie es bemerkt, gehört, den korrekten Vornamen, wie er im Geburtsregister von Freud eingetragen ist, Sigismund. Das ist der Name. Dieser Name war dann Freud später unangenehm. Der klang ihm wohl allzu sehr nach einem heroischen, kampfesfreudigen Recken, der sich die Skypes der erledigten Gegner an den Gürtel hängt. Und darum hat er dann mit einer, bei ihm zumindest in seinem rhetorischen Verhalten, durchaus auch sonst anzutreffenden Bescheidenheit gesagt, kürzen wir den Namen mal ein und machen wir aus Sigismund Siegmund. Hier ging also, jetzt will ich sagen, warum ich das erwähne, hier ging eine höchst bewusste Einschätzung zu Werk und wurde schließlich tätig im Entschluss, also den Namen zu ändern, in gewissermaßen zur Unanstößigkeit abzusprechen. Aus Sigismund wurde Siegmund. So, warum dieses Detail? Auch scheinbar unbedeutende Details werden von der Psychoanalyse in der Regel begrüßt, wenn sie der psychoanalytischen Deutungsarbeit Aufschlüsse über unbewusste Motivationen oder über bewusstseinsunzugängliche Antriebe oder Hemmungen beispielsweise liefern. Wenn Sie dazu Beiträge liefern, dann sind diese Details willkommen. Das gehört zum psychoanalytischen Aufklärungsprogramm, das einmal mit einem treffenden Bild als die Kolonisation des inneren Afrikas bezeichnet wurde. Also sagen wir mal, in noch so dickicht und uneroberte Gebiete wird sozusagen die Herrschaft der Vernunft vorangetrieben. Ja, könnte man so beschreiben. Nun der Einwand des philosophischen Praktikers. Zu Bewusstsein ist nicht nur Unbewusstes zu bringen. Vielmehr gilt, zu Bewusstsein ist Bewusstsein zu bringen. Ich werde das an dem Beispiel gleich zeigen. Oder selten, allenfalls ausnahmsweise, sind sich die Menschen ihres Bewusstseins bewusst. Selten, allenfalls ausnahmsweise, bedenken die Menschen, was und wie und warum, mit welcher Berechtigung und welchen Folgen sie denken, was und wie sie denken. Ich ergänze nicht nur denken, sondern urteilen, Stellung beziehen, fürchten, erhoffen, planen, im Schilde führen und so weiter. Das lässt sich als gewaltig ausleben. Allenfalls selten und wohl nur ausnahmsweise wird das Gedachte auch bedacht. Wird das Verstehen verstanden, das Begreifen begriffen, besinnt sich einer darauf, was sinnvoll ist, weiß einer, während er dieses oder jenes weiß, auf was es wirklich ankommt, was wichtig, was weniger wichtig, was unwichtig ist. Übrigens halte ich das für die eigentliche philosophische Frage. Genau diese, die ursprüngliche philosophische Frage. Worauf kommt es an? Oder was Gewicht hat und was nur Gewicht daherkommt und so weiter und so fort. Übrigens ist das ein kurzer Einblick in die Aufmerksamkeiten, die den philosophischen Praktiker in seinem Gespräch mit seinem Gast leiten. Das war ein kurzer Einblick darin. So, wozu nun diese Umständlichkeit nach der Erwähnung der Änderung, die Freuds Vorname durch Freud erfuhr? Bedarf denn die Motivation, den anstößigen oder ihm anstößig gewordenen Vornamen verschwinden zu lassen, noch irgendeines Kommentars? Wir wissen ja, was ihn dabei geleitet hat. Er wusste es ja selbst. Kann man es nicht dabei belassen, zu sagen, Freud wusste, was er tat? Mit psychoanalytischer Feinhörerei, gewissermaßen mit psychologischem Tiefenecholot, ließen sich nun allerdings unbewusste Komplikationen, die in Freuds Entscheidung und Entschluss mit eingegangen sein mögen, ans Tageslicht befördern. Also, das ist jetzt ein Riesengebiet, da könnte man viel fantasieren, ich will es nur andeuten. Also einige von Ihnen werden das vielleicht wissen, in Wien kennt man sich mit dem Meister von hier aus. Freud hat ja, wie es sich auch ordentlich gehört, das wäre auf den Ödipus ja auch nicht gekommen, einen ziemlichen Konflikt mit seinem Vater. Und einen der zentralen Vorwürfe, die er seinem Vater gemacht hat, war, dass er auf eine allzu willfährige Weise bereit war, sich zu unterwerfen und jetzt könnte man geradezu sagen, den Siegmund oder den Sigismund nicht herauszukehren. Da gibt es so Szenen, die für Freud Schlüsselszenen war, wo der Vater einem Angriff ausgewichen ist und Freud selber, wissen wir ja nun auch, könnte man dann zum Beispiel sagen, aha, da ist auch ein Zusammenhang oder wenn Sie wissen, dass Freud selber zum Beispiel, wie er mit einer rührenden, ihm eigenen Offenherzigkeit gerne erzählt oder geschrieben hat oder gebeichtet hat, wie man will. Freud hatte ja ein Leben lang eine große innere Affinität, Leidenschaft, die Affinität zu den größten Schlagetots und Helden, also zum Beispiel zu Hannibal, war ja ein Leben lang sein großes Idol, mit übrigens ganz witzigen Konnotationen, nämlich Hannibal war Semit, wie er sagt, ne? Das ist ein bisschen eigenwillige Konstruktion, und es sei ja gegen Rom gegangen. Das Freud gerade jetzt nicht bedacht hatte, dass damals noch gar nicht der Vatikan da war, lassen wir jetzt mal durch. Aber verstehen Sie, das Interessante ist, eigentlich hatte dieser Mann durchaus eine große Neigung zu heldenhaften Figuren. Und natürlich könnte man jetzt da, das will ich aber gar nicht machen, das wäre ein psychoanalytisches Handwerk, könnte man jetzt zeigen, was er mit dieser Verschleierung, indem er den Narben sozusagen verdrängt hatte, und sich dann später ja im Konflikt mit seinen vielen Gegnern, die er ja zu großen Bedauern hatte, hat er sich ja durch auch als Sigismund betätigt übrigens. Ne? Muss man die Zierge Jung fragen und andere. So, aber das will ich alles weglassen. Will ich nur andeuten. Wie sich das ganze Vater und die Ödipus-Geschichte übrigens, die ja damit zusammenhängt, mit dem, was ich eben erwähnt habe, aus, wenn man Freud, jetzt drehe ich die Perspektive, ihn einmal als Gast in der philosophischen Praxis gedacht, darauf aufmerksam machte, dass es immerhin sein alter und von ihm gescholtener Vater war, der dem späten Nachkömmling, er war ja ein besonders später Nachkömmling, Sigismund, seinem späten Nachkömmling diesen Namen Sigismund gegeben hatte. Und das ist interessant, was Freud zum Beispiel nie bemerkt hat und was er auch nie konnte übrigens. Er konnte wohl anschauen, wie aus seiner Sicht andere in ihrer Entscheidung aussahen, aber eins konnte er nie, kriegt er nie hin, sich aus der Sicht anderer zu sehen. Wie sieht eigentlich diese Namensnennung aus der Sicht des Vaters, der ihm diesen Namen gegeben hätte? Man könnte ja geradezu sagen, manches spricht dafür, dieser Vater hatte genau dem Sohn den Auftrag gegeben, den er nachher auf so merkwürdige Weise auch übernahm, nämlich seine eigene väterliche Schwäche zu rächen. Der nennt seinen Sohn Sigismund. Er änderte also einen Namen, bei dem ihn einer, und nicht nur irgendeiner, sondern immerhin der Vater, gerufen hatte, um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, der ihm diesen Namen wie ein Vermächtnis gegeben hatte. Ahnen Sie jetzt, wie ich etwas gedreht habe, wie eine ganz andere Perspektive da reingekommen ist? Nämlich bei allen Reflexionen Freuds ist dieser Aspekt, und zwar ist das der Aspekt des Geistes, wie es Hegel nannte, der Aspekt des Geistes ist, sich aus der Sicht eines anderen zu sehen, sich als gesehen zu sehen, sich als gedacht zu denken, sich als gemeint zu meinen und so weiter. Genau das fehlt. Das fehlt übrigens der gesamten Psychologie, weswegen sie zum Beispiel in Beratungen, in Beratungen von Eheleuten und ähnlichen Familienberatungen fast immer eher auf Trennungsberatungen hinausarbeitet, ohne recht zu begreifen, woran es liegt. Also, Konklusio des Exkurses. Nicht nur gelte es, im Blick auf dieses Detail der Namensänderung, Unbewusstes dem Bereich des Bewusstseins zuzuschlagen, sondern das Reich des Bewusstseins über sich selbst aufzuklären. Also damit, dass Freud wusste, was er tat, als er seinen Namen ändert, war das, was hier zu denken gäbe, noch gar nicht angefangen, wirklich gedacht zu werden. Es geht also darum, das Denken zu bewegen, sich selbst zu denken. Das ist eine Formulierung, die kennen Sie nun allerdings. Philosophie sei das Denken des Denkens. Das Bedenken auch übrigens des Gefühls und Ähnlichem. Um zuletzt in diesem Exkurs einige leicht memorierbare Schlagworte nicht zu scheuen, damit Sie die Umdrehung vielleicht leichter fassen, oder um mit einigen Parolen eine berühmte Parole zu parieren, die Parole nämlich Sigmund Freuds, könnte man sagen, war Freuds Devise, die kennen Sie alle, wo es war, übrigens sagen Sie nicht es, das sind Sie blamiert, ne? Wir müssen schon es sagen. Also, wo es war, soll ich werden, könnte die Devise philosophischer Praxis lauten, wo das alte Ich war, soll ein neues Ich werden. oder wo ein unbesonnenes Ich sich durchgewurstelt hatte, soll ein besonnenes sein Leben zu führen beginnen. Wo ein halbherziges Ich sich durch das Leben drückte, soll ein mutiges Ich sich aufrichten lernen und so weiter. Sie merken, das habe ich jetzt so pointillistisch beschrieben, das gleich Adam, das kann man natürlich jetzt fortsetzen. So, jetzt komme ich zurück zu der Bemerkung, das war ja ein Exkurs zu diesem Namen. Und ich hatte das an dieser Stelle eingebaut, als ich daran erinnerte, dass Freud in Wien begründet hatte, was ja nach einem gewissen Witz aussieht, aber der Witz ist gar nicht so witzig gemeint, wenn ich sage, naja, und knappe 100 Jahre später habe ich dann die philosophische Praxis in Bergisch Gladbach gegründet, wie Freud die Psychoanalyse in Wien. Jetzt weiß ich natürlich, dass Sie das etwas skurril finden werden, diese Zusammenfassung. Ja, ich meine, der Wiener, ich würde sagen, allein schon die Nennung eines Ortes auch größeren Ansehens in Österreich macht ein Wiener einen Schulterzuck nur. Von Bergisch Gladbach mal ganz zu schweigen, ich weiß schon. Die anderen Österreicher wissen das von euch übrigens auch. So, ich statte mir jetzt an dieser Stelle eine anekdotische Randnotiz zur Geschichte des Geistes. Und zwar deshalb, weil ich annehmen darf, dass Ihnen die Zusammenstellung in den Namen Wien und Bergisch Gladbach etwas skurril und fremdartig klingt. Das will ich jetzt als Grundlage nehmen. Nämlich, Ihnen wird geläufig sein, dass 1938 Sigmund Freud mit seiner Familie aus Wien vertrieben wurde und über Paris nach London emigrierte. Was Ihnen aber, und das macht mir jetzt Spaß, mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger bekannt sein dürfte, und das erzähle ich hier, ist, dass der seinerzeit einzige Überlebende der Familie Freud, sein ältester Enkel Ernest, 1983, das ist Absicht von 38, 83, haben Sie es? Das ist magisches Denken. 38, 83, was seine eigene Auskunft übrigens. 1983 von London zurück auf den Kontinent gezogen ist, und zwar nach Bergisch Gladbach. Von Wien nach London und von dort nach Bergisch Gladbach. Sehen Sie? Und da hat er, und zwar wo zwei Jahre zuvor von mir die philosophische Praxis ans Licht der Öffentlichkeit gebracht worden ist. Und dort in Bergisch Gladbach hat nun Ernest Freud bis zu seinem Tod im Jahre 2008 in der Giselbertstraße 20 gelebt und praktiziert. Als Psychoanalytiker. Dass er dort mit einer Honorarprofessur an der Kölner Universität versehen auch praktizierte, habe ich betont, der Ernest Freud, geborener Ernst Wolfgang Halberstadt. Übrigens Halberstadt, das ist der Mann von der Sophie, ne, der zweiten Tochter von Freud. Und das ist der, den kennen Sie alle indirekt, weil die berühmten Fotos von dem Alten, also mit den wunderbaren Havannas und so, also die irgendwie auf den Titel Bildbändern sind, die sind alle von seinem Schwiegersohn, von Halberstadt. Die meisten Fotos von Freud sind von Halberstadt. Und davon eben der Sohn, ja, von Sophie. So. Okay. Also, weil der einzige Freud-Enkel war, der seinerseits die Psychoanalyse zu seinem Beruf wählte. Und dass er seinen Lebensweg von Wien über London nach Bergisch Gladbach fand, kommentiere ich mit einer Bemerkung dieses Freud-Enkels selbst, die er in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger gab. Zitat: Als Psychoanalytiker kann man kaum an Zufälle glauben. Ja, Sie müssen das jetzt nicht so ernst nehmen, das ist ein bisschen Schmankerl, schon klar. Aber ich habe mich nur eingebaut, um zu dem Ernest zu kommen. Damit nicht das reine Anekdote bleibt, ich komme gleich noch einmal auf diesen Enkel Freud zu sprechen, neben der Großvater, wie er in Jenseits des Lustprinzips ausführlich schilderte, die schönste Bestätigung einer seiner eigenwilligen Theorien verdankte, die werde ich gleich nochmal nennen, es ist sein ältester Enkel gewesen und davon beschreibt er Jenseits des Lustprinzips, ich komme gleich darauf, dass dieser Enkel mit anderthalb ihm dann eine seiner sonderbaren und eigenwilligen Theorien bestätigte. So, da komme ich gleich drauf. Doch zunächst zurück zur Erläuterung und Rechtfertigung der von mir vorgeschlagenen Themenstellung. Ich hatte gesagt, ich hätte mich dabei von dem Interesse leiten lassen, dem Titel einen möglichst bescheidenen Gestus zu verleihen und hatte die Bescheidenheit oder Beschränkung vorerst unter Hinweis auf die geplante Einschränkung der Aufmerksamkeit auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds erläutert. Die sicherlich etwas ungewohnte Titelwendung einiges zum Verhältnis philosophischer Praxis zur Psychoanalyse. Hingegen hatte ich nur kommentiert mit der Bemerkung, hier werde weniger Systematisches und Grundsätzliches angekündigt, sondern eher Beiläufiges. Jedenfalls keine großmächtig auftretende Theorie. Das war der Punkt, der mir wichtig war. Da komme ich jetzt zurück. Die großmächtige Theorie passt nämlich zu jener Gestalt der Philosophie, wie ich sehe, wie sie sich mir mit der philosophischen Praxis verbindet, nicht zusammen. Und das wird die nächste Bestimmung des Verhältnisses von philosophischer Praxis und Psychoanalyse Freud sein, bevor ich auf den Enkel wiederkomme. Ich will das erläutern. Und zwar an dem erstbesten Beispiel, das mir über den Weg geraten war, und das war in diesem Falle der erste Enkel Sigmund Freuds, der kleine Ernst. Von ihm ist bekannt, dass er übrigens seine erste Analyse als Siebenjähriger bei seiner Tante, nämlich bei Anna Freud, gemacht hat. Oder besser gesagt, Anna Freud hat diesen Neffen, als er sieben war, in ihre Analyse genommen und er war ihr erster Patient. So, warum ist das eine Erwähnung wert? Das ist deswegen eine Erwähnung wert, weil selbstverständlich die strikte Empfehlung, wie sie sich aus der psychoanalytischen Theorie des Gründers ergibt, eine solche Behandlung eines Familienmitglieds schlichterdings ausschließt. Jetzt kommt aber eine interessante Frage. Haben wir es hier nun mit einer Ausnahme zu einer sonst beachteten Regel zu tun? Oder handelt es sich um eine tadelnswerte Verletzung der erklärtermaßen unumstößlich gültigen Regel? Verurteilt hier die höhere Einsicht der Theorie den abweichenden Fall? Oder schränkt der Fall die Geltung einer ansonsten geltungssüchtigen Theorie ein? Haben Sie das? Das ist die Umdrehung, die mir jetzt interessant scheint. Das ist hier die Frage, die mich beschäftigt, die ich aufhöre, weil ich mir gestatte, einiges zum Verhältnis der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse Freud zu sein. Ich bestreite nämlich die Geltungssicherheit ausformulierter Theorien, die einer Praxis Vorschriften zu machen befugt sein sollen. Ich bestreite, dass Theorien, die Menschliches betreffen und zuletzt an einzelne Menschen exekutiert werden, durch Allgemeingültigkeit nobilitiert sind. Der Gesichtspunkt, der mich in der philosophischen Praxis leitet, gebietet mir zu sagen, ob im Falle von Tante Anna, die ihren siebenjährigen Neffen Ernst in eine lange und wohl sehr glücklich verlaufene Analyse genommen hat, ob dies recht und richtig war, ist eine Sache, die sich jeder generellen Beurteilung unter Anlegung einer theoretisch gewonnenen Einsicht entzieht. Womit ich philosophisch dem Einzelfall jenes Recht zurückerstatte, das ihm die psychoanalytische Theoriebildung Freuds vorenthielt. Indem in ihr der Einzelfall eigentlich immer und einzig im Hinblick auf die Verwendbarkeit zur Stützung oder Bestreitung einer allgemeinen Regel oder Theorie interessierte. Also wenn Sie es ganz zuspitzen wollen, würde ich sagen, das angemessene Verständnis eines Einzelfalls kann eine Theorie erschüttern, im Gegensatz zur theoretisch geleiteten Aufsicht über den Einzelfall, die den Einzelfall zensiert. Das ist zum zweiten Mal die Gelegenheit, einen kurzen Exkurs einzufügen, wiederum in der Hoffnung, mit ihm einiges zum Verhältnis der philosophischen Praxis der Psychoanalyse Freuds mindestens andeutungsweise aufzuklären. Sofern Freud als Forscher tätig war und als solcher verstand er sich primär, ging sein psychologischer Ehrgeiz auf wissenschaftsförmige Theoriebildung aus. Was wir übrigens gleich an diesem Beispiel seiner bestätigten Entdeckung, wie er sagt, sehen werden, zu der ihm das Spiel des anderthalbjährigen Enkels Ernst verholfen habe. Die leitende Idee für Freud dabei, die aus der forschenden Beobachtung der Praxis gewonnenen Erkenntnisse, die wissenschaftsförmig als Gesetze formuliert werden mussten, sollten dann geeignet sein, spätere und weitere Beobachtungen anderer Patienten durch andere Analytiker anzuleiten. Das heißt, kurz gefasst, Resultate, die aus der Praxis mit einigen gewonnen wurden, sollten für die Praxis mit anderen verwendbar werden. Das ist das Modell. Die Resultate wurden in diesem Sinne für übertragbar und generalisierbar angesehen. Die Folge, was bei den einen gefunden wurde, wurde bei den anderen gesucht. Und man fand, was man suchte. Und das ist das ewige Lamento derer, die die Beglückung einer psychoanalytischen Analyse hinter sich gebracht haben. Das ist das Gesetz und das Dilemma wissenschaftlich angeleiteter Behandlungsroutinen. Solcher Routine aber versagt sich die philosophische Praxis. Sie lehnt Interpretationsgewohnheiten ab, die durch vermeintlich erworbenes Vorauswissen oder durch theoretische unterrichtete Erwartungsgewissheiten geleitet werden und dadurch unweigerlich Erfahrung selektieren. Die philosophische Praxis sucht im Gegensatz dazu eine menschliche Begegnung, die sich wohl auf Erfahrungen und Menschenkenntnis stützt und die ihren Blick durch den Reichtum einer mehrtausendjährigen Geschichte philosophischen Nachdenkens erweitert und vervielfältigt ist, die aber grundsätzlich, jetzt kommt der Kernsatz, in der Begegnung mit dem Gast lernt, was für die hilfreiche Gestaltung dieser Begegnung nötig ist und zunächst auch nur für diese Begegnung seine Gültigkeit hat. Der Geist solcher Begegnung und solchen Lernens ist nicht der der Wissenschaft, sondern der der Liebe und des Respekts. Und zwar der Liebe und des Respekts, die den Besucher davor bewahren, zum Objekt der Beobachtung zu werden und ihn stattdessen als Gegenüber würdigt. Ich erläutere Ihnen jetzt, wie angekündigt, diese Theoriebeflissenheit Freuds. Also das ist eine der entscheidenden Differenzen, ja, der philosophischen Praxis zur Psychoanalyse. Ich erläutere Ihnen jetzt diese Theoriebeflissenheit und was sie bedeutet, an jenem zur Berühmtheit gelangenden Theoriestück, das Großvater Freud durch Beobachtung seines Enkels Ernst bestätigt fand, so wie er den Fall im Jenseits des Lustprinzips als Beispiel eines Kinderspiels entwickelte. Was er an seinem Enkel entdeckte, was er an seinem Enkel entdeckte, war nicht sein Enkel Ernst, sondern, ich zitiere, Zitat, die Arbeitsweise des seelischen Apparates an einer seiner frühzeitigsten normalen Betätigung, womit ich das Kinderspiel meine. Das ist Freud. Also ich brauche es im Einzelnen, vielleicht kennen Sie es auch. Also der Kleine hatte die Gewohnheit, immer unter Verwendung eines bestimmten Vokals, eines O, Gegenstände in die Ecke zu werfen und dann einer gewissen Zeit wieder sich hervorzuzaubern und so weiter. Und Freud hat dann daraus geschlossen, übrigens mit ziemlicher Überzeugungskraft, meine ich sogar, dass das Kind ein Problem bewältigt hat, was Kinder heute noch mehr zu bewältigen haben, als sie es damals zu bewältigen hatten, nämlich eine häufige Abwesenheit der leiblichen Mutter. Man könnte sagen, Kinder brauchen heute keine Sachen mehr werfen, weil die Mütter so nur selten da sind, aber also in den Zeiten, wo noch, sagen wir, ein relativ verlässlicher Primärkontakt da war, fiel das den Kindern immer auf, wenn die mal einfach futsch waren. Und dieses Fort und Futsch, das hat es nachgespielt, und Freud hat dann die sehr schöne Idee, dass selbst unlustvolle, also schwere Beeinträchtigungen der seelischen Erwartungen lustvoll bearbeitet werden können. Also eigentlich ist es eine Katastrophe, wenn Mama weg ist, aber ich kann mich dann lustvoll daran rächen, das macht Spaß, wenn ich also sozusagen, die Einzelheit will ich jetzt weglassen, also dieses Wegwerfen, also Mama geht nicht, sondern ich werfe sie da fort. Ich soll die einfach in die Ecke verschwinden, weg ist sie, und im Zweifelsfall hole ich sie mir dann zurück. So, aber das brauche ich im Einzelfall jetzt nicht vielleicht zu erläutern. Was entscheidend nur ist, mit Freud, was er berichtet hat, er hat im Fall seines Enkels jetzt bestätigt gefunden, was ihn eine sonstige Beobachtung schon lange anzunehmen nahegelegt hatte. Eine andere Bemerkung, bei dem Enkel Ernst, der Vater, also er ist der 14 geboren, habe ich noch nicht gesagt, 14 bis 2008, 14 geboren, da ist sein Vater, also der Max Halberstadt, in den Krieg gezogen. Und der Kleine hat dann, der Krieg ging ja bis 18, wie Sie wissen, übrigens, das war in Wien. Und in Wien geht der Krieg von 14 bis 18, in anderen Gegenden in Österreich von 15 bis 18, haben Sie vielleicht auch schon mal bemerkt, aber diese Kleinigkeit lasse ich jetzt weg. Auf jeden Fall, der Vater war im Krieg und dann hatte Freud die weitere Bestätigung gefunden, dass der Sohn mit diesem Verschwinden des Vaters durchaus einverstanden war, ich zitiere, und ihn keineswegs vermisste, sondern die deutlichsten Anzeichen von sich gab, dass er im Alleinbesitz der Mutter nicht gestört werden wolle. Also der Kleine war froh, dass der Alte weg war. Ne? Ist klar, das ist Ödipus, Ödipus, ne? Ist schon klar. So, das habe ich nur erwähnen wollen, weil diese Wahrnehmung natürlich ist deswegen so auffällig gewesen, weil sie einer Erwartung, die er hegte, genau schon entsprochen hatte. Nun, ich glaube, um es gleich mal scharf dagegen zu stellen, einen Menschen verstehen heißt eher, das leiche ich mir mal von Paul Feyerabend aus, heißt eher einen Minimythos erzählen lernen, eine Geschichte erfassen, die genau nur die Geschichte dieses Einzelnen ist und nicht die Wiederholung eines Schemas. Das ist realisierte Skepsis gegenüber der Auslegungsvollmacht von Theorien. Bei der Gelegenheit, auch, ich muss sagen, auch bei dieser Gelegenheit zitiere ich furchtbar gerne Goethe, den ich überhaupt mal gerne zitiere, der nämlich mal meinte, Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Begriffe ja oft nur Worte einschiebt. An diese Ermahnung versuche ich mich als philosophischer Praktiker zu halten und es mehr mit einer Konzentration auf die Phänomene dabei zu belassen. Theoriegeleitete Praxis ist erwartungsfromm. Die philosophische Praxis hingegen übt ein, überrascht zu sein. Wie Scarnetti hat mal wunderschön formuliert, ich habe mal nachgeguckt, habe es nicht sofort gefunden, ich hatte es nicht im Reisegepäck, da muss ich es aus dem Kopf zitieren, versichere aber, dass noch, sagen wir mal, ausreichend genug auf mein Gedächtnis Verlass ist, also ungefähr stimmt's. Scarnetti hatte mal gesagt, als er über Freud schrieb, wer einmal einen Menschen wirklich zugehört hat, muss fast alle seine Theorien austauschen. Und dann machte er eine Pause, signalisiert durch einen Gedankenstrich und sagte, Freud hat in seinem Leben wenigstens einige Male zugehört. Das ist wirklich spannend, weil man sagen kann, das waren diese Augenblicke, wo Freud seine Theorien mit wirklich bewundernswerter Konsequenz revidierte. Und das ist wirklich auch, nun würde ich bloß sagen, dieser Revisionsprozess ist einer, den ich gerne auf die Dauer stellen würde. Um das Ganze nochmal vielleicht flapsig zu formulieren, und die flapsige Version ist ein Sprichwort, in dem Fall kommt es aus China, das lautet dann, für Leute, die nur einen Hammer als Werkzeug haben, ist jedes Problem ein Nagel. Gut, also man könnte sagen, übertragen ist das auch für Theorien so. Ich höre das ja immer, wenn Menschen aus Therapien zum Beispiel zu mir in die Beratung kommen, das ist so mein Hobby, zu erraten, bei welcher Therapie sie waren. Weil das merkt man ja dann sofort, weil sozusagen die Selbstbetrachtung haben sie übernommen. Aus den Voraussetzungen, die in diese Therapie mitgebracht wurden. Ne? Ja, ich will das vielleicht noch, ich will das jetzt nicht mehr zitieren. Ich wollte zitieren, aber da die Zeit fortgeschritten ist, will ich es jetzt nicht mehr. Ich will Ihnen aber sagen, was ich jetzt nicht zitiere, sondern nur zusammenfasse. Nachdem Freud in Jenseits des Lustprinzips, auch wenn ich das Buch aufschlage, ich zitiere nicht, da hatte er, können Sie nachlesen, im Teil 2 diese Geschichte mit dem Ernest erzählt oder davon berichtet. Und im Teil 3 fängt er dann an und sagt, nach 25 Jahren intensiver Arbeit habe er diese und jene Annahme, die er zuvor gehuldigt hätte, revidiert, hätte das ausgetauscht durch neue Überzeugung und so weiter. Diese Stelle zitiere ich jetzt nicht, ich will Ihnen nur sagen, hier signalisiert Freud auf eine bewundernswerte Weise, was unter den Bedingungen von wissenschaftlichen Paradigmen Fortschritt ist, nämlich der Fortschritt in der Theoriebildung. Und der Fortschritt einer wissenschaftlichen Theoriebildung bildet sich nicht nur akkumulativ ab. Ich weiß jetzt etwas, was ich noch nicht wusste, sondern dieser Fortschritt ist ein Fortschritt des Lernens. Ich habe jetzt gelernt, dass ich dir die Erwartung austauschen muss gegen eine andere beispielsweise. Dies erwähne ich aus folgendem Grund. Der Fortschritt in der philosophischen Praxis ist ein anderer. Das ist nicht der Fortschritt, der sich so erzählen ließe, sondern es ist der Fortschritt, den man, wenn man das überhaupt Fortschritt nennen sollte, ein Mensch, der die Beratung anbietet und in der Beratung sich zu bewähren hat, selber als Mensch macht. Und darum zum Beispiel einige, weiß ich, sind hier im Kreis, die im Ausbildungsseminar dabei sind, darum sage ich immer wieder gerne, auch schon zu Einstieg, was darin vermittelt ist, wird, ist nicht eine anwendungskonforme Theorie, also sozusagen, wie man heute sagt, Tools oder so etwas, Werkzeuge, sondern was da vermittelt werden soll, ist eine Erfahrung, die in dieser Ausbildung sind, mit sich selber machen, und dass sie reicher und umfangreicher werden, dann können sie auf Menschen in entsprechender Weise reagieren. Ja, ich will Ihnen zum Schluss, ich habe mich vorher gefragt, wie viel Zeit ich bekomme, ich sagte 45 Minuten, das war Standard, damit hätte ich ja rechnen können. Und dann hat sie gegebenenfalls auch ein paar Minuten mehr. Und diese wenigen Minuten mehr will ich zu folgender kleinen Überlegung nochmal nutzen, die ich anhänge an diese, Sie merken, sehr beliebig genommene Stelle, Ernest und sein Großvater. Ich meine, die Psychoanalyse ist so reich an Theorien, man hätte ja überall etwas nehmen können, beispielhaft. Ich hatte nun dies genommen. Ich will Ihnen daran nochmal ganz kurz was zeigen. Was Freud, und dem verdanken wir natürlich viele Einsichten, das ist ja völlig unstrittig, was Freud und die Psychoanalyse können und was sie anbieten, ist zum Beispiel sehen und ihnen vielleicht dabei helfen, wie sie, wie Kinder, psychisch mit der Abwesenheit der Mutter fertig werden. Also wie sie zum Beispiel den Verzicht auf Nähe der Mutter bewältigen. Das war hier Thema. Und man kann dann auch noch überlegen, wie zum Beispiel, wenn dieser Verzicht nicht gelungen ist, das wäre jetzt sozusagen psychoanalytische Neurosentheorie, wenn das nicht gelungen ist, wenn es nicht bewältigt wurde, wie das durch Erinnern und Durcharbeiten später nochmal nachgeholt werden kann. Dann kommt die Mutter nochmal sozusagen auf die Couch und dann wird das alles nochmal durchgearbeitet und sozusagen später behoben. Aber eines kann die Psychoanalyse nicht. Da denken die wenigsten drüber nach. Sie kann nicht entscheiden, ob eine Mutter gut daran tut, dem Kind solche psychologischen Leistungen abzuverlangen. Das ist ein Thema heute. Ich habe gerade auf der Herfahrt in der Bahn, nein, im Flugzeug. Im Flugzeug habe ich gelesen, dass nahezu alle in der Bundesrepublik, also sagen wir mal deutschsprachig erscheinenden Elternzeitschriften, das war in der FAZ, im Wissenschaftsteil war davon berichtet worden, die haben 10 solche Elternzeitschriften, die seit Monaten einen Haupttrend haben. Und dieser Haupttrend ist, also wie sind die Eltern und Nido, wie die alle so heißen. Nido heißt Nest übrigens. Und das ist ja schön, das ist eine Elternzeitschrift. Ein kleines Beispiel nochmal dafür. Und worum es da hauptsächlich geht, ist, wie wenn man ein Nest bebrütet, das ist meine Sprachwahl jetzt, wie man es schafft, möglichst viel Pause vom Bebrüten zu kriegen. Also ein Hauptthema ist dann, wo lasse ich mein Kind, wenn ich mit meinem Partner über Wochenende nach London zum Shopping will? Ja, das ist eine neue Elternzeitschrift. Sehen Sie, und über sowas nachzudenken, ist zum Beispiel etwas, womit ich als philosophischer Praktiker zu tun bekomme. Aber das könnte man auch vielleicht so ausdrücken, das ist die Aufklärung über verursachende Lebenskonzepte oder über die Gewohnheit, unbedenklich Lebenspraktiken zu verfolgen, die anderen die Last auferlegen, die Folgen dieser Lebenskonzepte zu bewältigen. Ein aktuelles Beispiel, nochmal ganz zum Schluss. Ein Kollege von uns, Christoph Türke. Ich habe es noch nicht gelesen, das Buch, ich habe es nur bestellt, aber in der FAZ war ein langer Interview. Das ist das erste Buch, was ich danach lesen werde. Also ein Philosophenkollege, den ich vermute Sie auch schätzen, Christoph Türke, hat ein Buch geschrieben über die Aufmerksamkeitsdefizitkultur. Mit diesem kleinen Beispiel will ich jetzt schließen. Das ist sehr schön, kennen Sie alle unter ADHS. Das ist ein aktuelles Beispiel dafür. Was machen wir in einer Gesellschaft, die Aufmerksamkeit permanent und beschleunigt unmöglich macht? wird ja wunderbar beschrieben. Also eine Mutter, die dem Kind noch abends ein Märchen vorliest, im Hintergrund läuft der Fernseher und dabei guckt sie nochmal bei SMS, was gerade frisch eingekommen ist und so weiter. Die Beispiele sind ja nur reichlich zu haben. Die Aufmerksamkeit wird gigantisch überfordert und nun wird mit Symptomen, wird also ein Kind versucht, diesen Aufmerksamkeitsanforderungen einer massenhaft überfordernden eines Info-Inputs mit seinem ganzen Gehirnapparat gerecht zu werden. Und die Folge ist dann, dass es, wie man früher gesagt hat, ein Zappel-Philipp ist und sich keine 3 Sekunden auf irgendwas konzentrieren kann. Jetzt kommt aber der Clou. Eine Gesellschaft, die das anrichtet, erfindet ein Symptom oder nennt das Syndrom, nämlich ADHS, das dann von Fachleuten durch Einschmiss von Chemie geheilt wird. Geheilt wird, in Anführungsstrichen. Das ist eine Art Aufmerksamkeitslähmung, die dabei einsetzt, übrigens bei diesem Psychopharmakon. Und Türke hat mit Recht jetzt keinen Unterschied gesagt, was die Aufgabe der Philosophie ist, nicht eine solche Krankheit scheinbar zu heilen, sondern in dieser Beziehung aufmerksamkeitsdefizitären Kultur Orte und Gelegenheiten von Konzentration einzuführen. Also an Rituale zu erinnern, an Riten zu erinnern, an Techniken der Wiederholung, an das Auffinden und Gestalten von Orten, in dem Konzentration, das heißt auch nochmal ein ruhiger Gedanke, entwickelt werden kann. Das ist allerdings was ganz anderes und das ist eine Aufgabe, der sich Philosophen stellen sollten. Türke hat es getan und ich habe es ja wie gesagt noch nicht gelesen, nur das lange Interview, was in der Sonntagszeitung war. Und da habe ich gedacht, das ist genau der Geist, genau das ist der Geist, der Geist philosophischer Praxis ist, mit dem ich innerlich einig bin, dem ich selber zustimme. Und sollten Sie ihm Ihre Neigung auch zuwenden, würde es mich freuen, wenn ich dazu beigetragen habe. Würde mich doppelt freuen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt noch Zeit, hoffe ich, Fragen zu stellen.
Ich will Fragen stellen? Nein. Ja.
Sie können auch Fragen stellen, wenn Sie möchten. Das ist nicht verboten.
Okay.
Aber möchten Sie anfangen mit den Fragestellen oder soll ich das Publikum beginnen?
Nein, es gibt natürlich ein bisschen mehr, aber eine Regel gibt es in der philosophischen Praxis schon und die ist den Schachspielern abgeguckt. Der Gast spielt weiß und der philosophische Praktiker schwarz, also weiß fängt immer an. Ne? Die Schachspieler sagen, weiß zieht und gewinnt. Das muss nicht immer so sein. Und nein, ich reagiere lieber, als dass ich... Meine jetzt vor.
Gut, dann bitte ich Sie jetzt Fragen, eröffnende Fragen.
Ja, bitte, hat Musikkontakt mit Ernest Freud?
Habe ich nicht verstanden.
Hat Musikkontakt mit Ernest Freud?
Nein, nur über Dritte. Also er wusste schon und ich wusste auch, aber es hing damit zusammen, über Dritte hing damit zusammen, dass der, der ihn eingeladen hat an die Universität Köln, der schon genannte Wilhelm Seiber war, wiederum. Und Wilhelm Seiber, hatte ich erzählt, hat bei Anna die Lehranalyse gemacht, mit seinerseits. Und er hat dann darüber, über diesen Kontakt zu Ernest bekommen und hat ihn dann, ist übrigens Kinderpsychoanalytiker. Und ein wenig hängt das Thema, was ich zum Schluss gesagt habe, mit Fragen auch zusammen, die Ernest sehr beschäftigt haben. Er hat sich nämlich in der Psychoanalyse ganz stark auf die ganz, ganz frühen, dauerhaften Kontakte zur Mutter konzentriert. Besonders übrigens bei Frühchen nebenbei bemerkt. Und hat in dieser Richtung nochmal betont, was eigentlich die Psychoanalyse, das ist erstaunlich übrigens, als geistiges Ereignis, die Psychoanalyse hat in einem Ausmaße, wie es zuvor nie gedacht werden konnte, die Bedeutung der kontinuierlichen Verfügbarkeit der Mutter für die kleinen Kinder hervorgehoben. Und der Ernest Freud ist einer, der es ganz besonders stark herausgestellt hat. Und das ist deswegen erstaunlich, weil wir heute dabei sind, sozusagen aus anderen Interessen geleitet, diese Einsicht zuwider, nicht nur zu handeln, sondern sogar sozialstaatlich umzuorganisieren. Das ist ein Thema für sich. Aber hängt ein bisschen mit dem Ernest zusammen, das war seine Spezialität.
Beschäftigt und genau dieses Thema bearbeitet hat.
Ja.
Und er hat dann eine Arbeit über unsere Arbeit geschrieben.
Ah ja, schauen Sie mal.
Eigentlich bis zu seinem Tod sehr viel Kontakt mit ihm. Hm. Ich habe ihn als überaus kleinen Menschen
ja,
kennengelernt.
Ja, bin ich sicher.
Und er hat jetzt diese berühmte Arbeit, der Loose Baby Syndrome, wem ja. hat das Kind geschrieben. Nicht?
Ja, genau. Es war so ein Kampf, wem gehört das Baby? Weil das eben bei den frühen Pflegen ist, immer, ist es jetzt die... Ist es die Hebamme, ist es die Krankenschwester, ist es die Mutter und so weiter. Ja, ja, das sind sehr bekannt gewordene Arbeit. Mhm.
Meine zur Frage, ist es für den Einzelnen unglaublich schwierig und anspruchsvoll, sich von seiner Theorie zu lösen, in der man sich nur allzu leicht und gerne einfügt?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe. Nochmal, akustisch meine ich.
Ist es nicht für den Einzelnen unglaublich schwierig, schwierig und auch anspruchsvoll, sich von so einer Theorie, wie beispielsweise in einer Psychotherapie, von seiner Theorie selbst zu lösen,
ja. die
aber sich
dann
sehr gerne
und leicht. Ja, ja, ich verstehe. Jetzt habe ich es doch richtig auch verstanden. Mit dem Einzelnen meinten Sie jetzt entweder den Therapeuten oder den philosophischen Praktiker. Richtig?
Nein, eher den Klienten.
Oh.
Den habe ich gemeint.
Ja. Ja, 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 gut, schön. Pass auf, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also wenigstens eine Frage, die ich schön finde, weil sie mir zu Pass kommt. Es ist so, Menschen haben eigentlich unweigerlich, ob sie dessen gewahr werden oder nicht, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, eine Fülle von Theorien. Das hat übrigens, man kann auch dafür Philosophien sagen, wenn man so einen schlampigen Begriff, schlampigen Gebrauch vom Begriff Philosophie machen möchte. Da hatte mal Popper gesagt, wir haben alle unsere Philosophien, bloß die meisten taugen nichts. Und das ist wiederum der Grund, weswegen professionelle Philosophie nötig sei, nämlich um über die weniger taugenden Philosophien aufzuklären. Aber jetzt zurück zu ihren Theorien. Also, die Menschen haben Anschauungen, die ganz ähnlich der Struktur nach, wie auch wissenschaftliche Theorien zusammengebaut sind, aus Traditionen, die sie übernommen haben, aus Übernahmen. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel in einer bestimmten Fakultät studieren, übernehmen Sie ja ungeheuer viel an Sprachgestus, an Denkformen, an Einschätzungsgewohnheiten und so weiter und so fort. Wir sind ja folgsame Tiere. Und deswegen klappt die Bildung ja auch soweit ganz gut. Und so haben auch andere Menschen, die haben dann Familientraditionen zum Beispiel oder auch, früher hieß es vaterländische, vielleicht haben sie ethnische, kulturelle, alles das trägt bei zu Theorien, zu Anschauungen und zwar im weitesten Sinne jetzt zu Theorien, die schon fast Charakter einer Weltanschauung haben, weil Menschen nämlich nicht nur eine Theorie im Sinne einer Anschauung von was haben, sondern sie haben die Anschauung so, dass sie aus diesen Anschauungen zugleich die Empfehlungen nehmen, wie sie handeln sollen. Oder wie sich etwas einstellen. Das heißt, das ist echt Weltbild. Weltbild ist sozusagen eine Betrachtung der Welt, aus der hervorgeht, was ich tun soll. Und wie ich mich einstellen soll, was ich machen soll, was ich lassen soll. So. Und jetzt ist es so, dass genau das, glaube ich, das Problem ist, mit dem Menschen in die Beratung kommen. Man könnte sagen, die philosophische Praxis ist die Aufmerksamkeit auf diese mitgebrachten Theorien, Anschauungen, Urteile, zeitgenössische Denkweisen, Selbstverständlichkeiten, die gar keine sind, das müssen wir immer klar machen. Die Philosophie ist genau diese Entschlossenheit, und zwar von Anfang an, von Sokrates an, und davor eigentlich auch schon, die Entschlossenheit, Selbstverständliches nicht als Selbstverständliches durchgehen zu lassen, sondern da noch ein paar Nachfragen zu haben, die den Selbstverständlichkeiten die Unbequemlichkeit bereiten, für sich selbst einstehen zu müssen, um dann gegebenenfalls zu entdecken, dass man auch ganz anders davon denken kann, zum Beispiel vielleicht so, wie früher gedacht worden ist oder wie dem der einst mal gedacht werden wird, wenn wir aus unseren Verklemmungen, unserer gegenwärtigen Imperative vielleicht glücklich herausgekommen sind und so weiter und so fort. Genau das ist natürlich eine Zumutung. Man muss das relativ geschickt machen, um den Menschen eine Freude daran, also um ihnen eine Freude dazu bereiten. Man könnte sagen, diese Freude einmal eine Perspektive sich erobert zu haben, die ihnen bis dahin verschlossen war. Da gibt es jetzt auch eine Riesenmenge Tricks, die man in so einem Vortrag überhaupt gar nicht alle erläutern kann. Aber stellen Sie sich vor, also ich will nur andeuten, also indem jemand hängt zum Beispiel an einer Theorie, ja, in eben erläuterten Sinne. Und jetzt wollen Sie eben die madig machen, hätte Adorno gesagt. Ne? Das ist ja nicht so ganz schwer. Man hat mitgekriegt, dass ihm irgendjemand relativ unsympathisch ist. Und mit aller getäuschten Naivität machen sie ihm nun klar, dass es genau das Denken dieses Menschen oder dieser Gruppe von Menschen ist, die ihm so herzlich unsympathisch sind. So. Boah, kriegt er ein Problem. Und dann versuchen sie irgendwie, das ist ein kleines Beispiel nur, ja, sie schildern das jetzt um, dass das, was in seinen Theorien sozusagen abgedunkelt, verschwunden ist, verdrängt wird, nicht beleuchtet wird. Man könnte alle Theorien mit so Spotlights vergleichen, die eine Bühne ausleuchten und alles andere bleibt im Dunkeln. Und dann zeigt man mal, wie etwas unter ganz anderen Prämissen angeschaut sich darstellt. Und zwar das Gleiche, was er gedacht hat. Nur jetzt steht es im anderen Lichte da. Und diesen Belichtungswechsel, diesen Perspektivwechsel, ja, den muss man natürlich jemandem schmackhaft machen. Und es muss Gründe dafür geben. Diese Gründe können sein, dass sie mit dem, wie die Menschen jetzt denken, in ihrem Leben scheitern. Rückschläge erleiden, bei anderen unangenehm auffallen, was das Leben nicht leichter macht, sondern erschwert und so weiter und so fort. Ja? Ja. Das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz langes Geschäft, über das ich ja gar nicht reden konnte. Ich konnte bisher wenigstens nicht geredet habe, sondern ich wollte nur mal ein paar Essentials an Differenz, fast an geistiger Differenz der Psychoanalyse herausstellen. Ich glaube, das war um eine Sekunde schneller hinten, weil ich vermute nicht.
Ja? Achso,
noch, ja, noch, oh. Ja, wissen Sie, also wenn Sie etwas leicht haben durchhören können, oder ich habe mir wenigstens viel Mühe gegeben, es durchhören zu lassen, war es, dass ich eigentlich ein höchst eingeschränkter Freund von Techniken und Methoden bin. Weil wie eine Sache, sogar eine Sache, eine geistige Sache, wie eine geistige Sache angegangen und ihr begegnet werden soll, das entnehme ich dieser Sache selber, eine geistige Sache, zum Beispiel ein Gedicht. Ich kann ein Gedicht von Ben nicht interpretieren wie ein Gedicht von Gryphius. Wissen Sie, das ist auch, da gibt es nichts Generalisierbares. Und ein Kurzzeiler von Goethe, wenn ich den verstehe, ist aber nur die Sache, eine geistige Wirklichkeit, dann muss ich sagen, aus dieser geistigen Realität, die ich da verstehen will, muss ich sozusagen selber entnehmen, wie sie verstanden werden will, also wie man ihr begegnen muss. Und das ist natürlich erst recht bei Menschen der Fall. Man könnte sagen, es geht eigentlich darum, zu einer Selbstauslegung Zugang zu finden. Und wenn ich leicht fast bei an einem Symbol, die philosophische Praxis hat in der Tat ein Symbol, also ein, was relativ überschaubar ist, da sind die beiden Sessel, in denen der Berater, das bin ich, ne, und derjenige, der als Gast, Besucher kommt, sitzt im anderen. Dazwischen ist ein kleiner Tisch. Die Sachen werden auf den Tisch gebracht. Ja? Das ist was anderes als die Ruhecouch. So, aber das Entscheidende ist, über diesen Tisch, müssen Sie hier denken, da, an der Stelle, hängt ein Spiegel zwischen uns beiden. Und dieser Spiegel, der hat symbolische Bedeutung. Warum? Können Sie mal zu Hause probieren, können Sie mal angucken. Wenn Sie einen Spiegel zwischen sich hängen haben und da drüben sitzt einer, dann sehen Sie den anderen zweimal. Sie sehen ihn erst mal so, wie Sie ihn normalerweise sehen, und dann sehen Sie ihn im Spiegel so, wie er sich selber sieht. Sehen Sie, und genau das ist eigentlich das Symbol für philosophische Praxis. Ich will zunächst einmal sehen, wie der andere sich selber sieht. Und das muss ich in irgendeine Beziehung bringen, das ist symbolisch, wie gesagt, zu dem, wie ich ihn sehe. Das muss ich, aber dies, wie ich ihn sehe, muss ich abgleichen mit dem, wie er sich selber sieht. Und in diese Selbstsicht muss ich sozusagen, dazu muss ich Zutritt finden, um genau so etwas zu erreichen, was ich vorhin mal angedeutet habe. Es geht nicht nur darum zu klären, wie wir von anderen denken. Es geht darum zu klären, wie andere von uns denken, zum Beispiel. Auch das. Das ist eigentlich das geistige Geschäft. Als Beispiel. Also.
Zwei Fragen habe ich. Die erste Frage betrifft die philosophische Praxis sozusagen insgesamt. Sie haben sich ja recht gegen Theorien und gegen Tools und Methoden ausgesprochen, die Sie anwenden dann im Einzelfall. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das ja zu Einzelfallanalysen und Besprechungen gerinnt, dass es dann sehr, sehr schwierig ist, auch anzugeben, welche sozusagen Leitlinien, Richtlinien es für eine philosophische Praktikerin geben könnte, dass das tatsächlich dann nur daran hängt, an der Person, die diesen Beruf ausübt, und dass da nicht möglich ist, irgendwelche Standardisierungen einzuführen. Das kommt mir problematisch vor. In der Psychoanalyse jedenfalls, also gibt es dazu Ausbildungen und gibt es diese Standards und gibt es natürlich auch Werkzeuge dann, um drauf zu kommen, also wie das subjektive Empfinden der Klientinnen nach einer Therapie ist. Also da würde ich Sie einfach bitten, Ihre Einschätzung.
Ja, das ist mir die erste Frage. Das sind die erste Frage. Stellen Sie gleich zwei. Also ehe Sie verzweifeln, machen Sie weiter.
Okay, danke. Und die zweite Frage betrifft dieses Thema der Abwesenheit der Mutter, weil Sie das eben auch öfter angesprochen haben und ich da gerade auch in Begründungspause bin, und deswegen würde es mich interessieren, was Sie als philosophischer Praktiker dazu sagen.
Ja, gut. Also das Erste, ich möchte mal an eines erinnern, die haben Sie alle verstanden, ja? Also das ist, natürlich sagt sie mit Recht, dass zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel, die Psychoanalyse, wie auch in Therapien, überall ist es eigentlich üblich, eine ganze Reihe von, ja, mehr als nur Handreichungen, sondern wissenschaftlich, man könnte ja auch sagen vermeintlich wissenschaftlich, aber das lassen wir mal weg, irgendwie erworbener Einsichten von Handlungsrelevanz zur Verfügung zu stellen. Dies ist, das habe ich schon richtig gesagt, das ist zur Erleichterung des jeweiligen Therapeuten und Analytikers gemacht. Das kommt nicht unbedingt dem Gast zugute, sondern das ist nur, damit der nicht so auf dem Schlauch steht. Ne? Und man könnte sagen, diese Erleichterungen nimmt die philosophische Praxis weg. Das ist richtig. Aber ich erinnere Sie mal an Folgendes. Das werden Sie wissen. Ganz früh schon, nämlich bei den Griechen, galt ein Grundsatz, nämlich der, dass Philosophen daran zu erkennen seien, dass man ihnen die Gesetze nicht geben müsse, sondern dass sie aus sich heraus befolgen. Und genau das würde ich sagen, ist genau, was hier auch, was mir hier zugrunde liegt. Wir brauchen keine äußere Regel, sondern wir müssen derjenige werden, aus dem eine Regel sich allenfalls ableiten lässt. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist genau das, was man immer mit Bildung gedacht hat. Dass man also nicht etwas befolgt, was auferlegt ist, also dass man sozusagen nicht gut ist durch Gehorsam, sondern dass man gut da, so in der Weise ist, dass allenfalls andere sich daran am Beispiel nehmen können. Und man könnte sagen, derjenige, der der Anweisung noch bedarf, ist als Mensch noch nicht so weit, dass er überhaupt für andere eigentlich, dass man andere auf ihn zulassen, andere ihn ausliefern sollte, sondern nur das, was sozusagen in eigenes Fleisch und Blut übergegangen ist, ist verlässlich und ist als menschliche Begegnung, taucht als menschliche Begegnung. Wissen Sie, es ist eine uralte Frage, die übrigens schon im Mittelalter gestellt wurde, unter anderem von Nikolaus von Kues, inwieweit eigentlich einzelnes und individuelles Wissenschaft zugänglich ist. Oder ob das sozusagen immer nur ein defizienter Modus eines Allgemeinen ist, oder ob es nicht ein Denken geben könnte, für das Nikolaus von Kues stand, dass den Einzelfall nicht als defizienten Modus eines Allgemeinen, sondern das Allgemeine als einen defizienten Modus des Einzelnen sieht. Diese Unterscheidung, darüber müssen wir nachdenken. Das ist bestes philosophisches Erbe. Das ist allerdings ein durchaus moderat wissenschaftsskeptisches Verhalten. Das ist richtig. Und Wissenschaft erleichtert den Menschen sozusagen ihre Geschäfte. Das ist schon klar. Aber Philosophie ist dagegen, wie ich unseren Freund Peter Sloterdijk zitieren darf, eine Form respektvoller Überforderung. daran halte ich auch fest. Manche sind dabei dann allerdings auch überfordert. Was die zweite Frage betrifft, die Sie also in Form eines Bekenntnisses mit einer Frage verknüpft haben, das Bekenntnis, dass Sie gerade die Bepultungspause machen, da würde ich sagen, wage ich eben ebenfalls keine allgemeinen, ich wage dazu, nichts Allgemeines zu sagen. Darum habe ich diese Geschichte mit dem kleinen Ernst, der zu Tante Anna gegangen ist, angeführt. Das ist nach allen Regeln ein Unding. Also das bringt Psychoanalytiker immer in Verlegenheit, wenn sie davon hören. Ich glaube, ich bin überzeugt, dem Ernst ist das sehr gut bekommen. Und übrigens, obendrein hat die Anna, es war ihr erster Patient. Auch noch obendrein. Und wissen Sie, warum ich das jetzt erwähne? Ich komme gleich auf die Bepultungspause zurück. Ich vermute sogar, dass das, was nach psychoanalytischer Grundregel eigentlich diese Beratung seinerzeit oder diese Analyse verhindert hätte, möglicherweise sogar ihr Erfolg war. Nämlich, dass eben nicht die Kühle eines psychoanalytischen Blicks die Oberhand gehabt hat, sondern eine sehr persönliche Beziehung. Dieser Junge, der kleine Ernst, hat ein ziemlich schwieriges Leben gehabt. Der kleine Bruder ist ihm ganz schnell gestorben. Die Mutter ist umgekommen mit dem nächsten Kind im Bauch, nebenbei bemerkt. Also wirklich dramatische Dinge. Da war eine Analyse wahrscheinlich wohl angebracht. So, aber ich glaube, dass man das nicht generalisieren kann. Ich wage das nicht. Ich würde sagen, jede Mutter ist ein Schicksal. Das muss man sich auch mal klar machen. Die Mütter sind, also das ist ja psychoanalytisch richtige Einsicht. Jede Mutter ist unser Schicksal. Geht schon damit los, wenn Sie die Mutter überstanden haben, Vater und Mutter, kann Ihnen schon fast nichts mehr passieren. Nicht? Denn die meisten werden ja abgetrieben oder viele werden abgetrieben. Also wenn Sie die Hürde überwunden haben, finden Sie schon kaum einer, der Ihnen ans Leder geht. Und das Weitere, das hat ja die Freud gut erkannt. Das ist wirklich unglaublich eigentlich, dass man das so vergisst. Die unglaubliche Bedeutung von Vater und Mutter, das wird doch dauernd, die ganzen Psychoanalysen sind voll von diesen Berichten. Vater und Mutter haben eigentlich ein gewaltiges Gewicht bekommen, aber unser Denken läuft in eine völlig andere Richtung. So, jetzt würde ich sagen, das müsste man in Einzelfällen gehen. Ich würde sagen, in vielen Fällen ist es wahrscheinlich fürs Kind viel bekömmlicher, eine halbwegs tüchtige Pflegerin zu haben, als die nun tatsächliche garstige Mutter. Also vielleicht zum Beispiel. Kann ja auch sein. Habe ich sie nicht mit gemeint, um Gottes Willen. Aber so, ich wollte nur klar machen, man kann es eben nicht generalisieren. Man muss diese Geschichte kennen. Und das will ich mit einem Bild beantworten. Ich glaube, das idealtypische, sagen wir ruhig mal, das idealtypische Modell einer philosophischen Praxis ihres Geistes und Denkens liegt nicht in wissenschaftlichen Traktaten, sondern in Romanen. Und Romane sind gestaltet, ich meine jetzt nicht irgendein Roman, ich meine so Romane von wirklichem Format, ob das nun Dostojewski oder Tolstoi oder Thomas Mann oder wer auch immer ist, ja, oder Goethe. Die Romane erstatten der einzelnen Figur und ihrem bestimmten Schicksal das Recht, das in wissenschaftlicher Betrachtung verloren geht. Das ist meine These. Also ist zur Vorbereitung, was Menschenkenntnis betrifft, ist eine solche Lektüre hilfreich. Oder in Ausbildungen, da bin ich bei denen immer gerne, die ganz in diesem Sinne gearbeitet haben, wie zum Beispiel Montaigne. Montaigne ist fast unverzichtbar für einen philosophischen Praktiker, der gesagt, ich habe einen einzigen Menschen studiert, mich selber. Und da habe ich auch genug zu tun, Montaigne. Ne? Ja, da kann man unglaublich viel von lernen. Unglaublich viel von lernen. Und die Behutsamkeit, mit der Montaigne bei diesem Lernen an und mit und durch sich selbst davor gefeit gewesen ist, daraus Schlüsse zu ziehen, die für alle anderen gleich auch noch gelten. Das macht er fast bei jedem seiner kleinen Essays klar. Das ist allerdings das sind die Brüste der Weisheit, an denen wir groß werden müssen, um Philosophen zu werden. Solche Leute. Kleines Plädoyer für Montaigne, mein Liebling.
Ich wünsche eine ganze Liste bei den Damen zuerst. Ist das nächste? Ja, eine von Ihnen? Nicht? Dann kommen Sie als nächstes und dann Sie.
Einen Teil meiner Frage hat die Kollegin vorweggenommen, ich frage es trotzdem. Sie haben es, wenn ich Sie recht verstanden habe, ein bisschen anfügen. Sie haben es, wenn ich Sie recht verstanden habe, ein bisschen zugespitzt auf die Konfrontation Freud gegen die PP, die philosophische Praxis. Und haben auch wieder unter Anführungszeichen quasi Vorwurf erhoben, dass es in der Freud zu einer wissenschaftlich angeleiteten Handlungsroutine führt. Nun hat ja der Philosoph auch eine wissenschaftliche Ausbildung. Er wird zwar, was ja auch anregend ist, immer konfrontiert mit Gedanken und Gegengedanken und das durch die ganze Philosophiegeschichte hindurch, aber irgendwie, und das ist sicherlich zutiefst menschlich, legt er sich sein, in Anführungszeichen, philosophisches Weltbild zurecht, betont etwas mehr, schiebt alles etwas zur Seite. So, dann wird er philosophischer Praktiker. Besteht da nicht auch die Gefahr, jetzt komme ich zur eigentlichen Frage, dass er auch dann in eine wissenschaftlich, wie Sie es genannt haben, angeleitete Handlungsroutine verfällt?
Naja, das, ja, haben Sie es verstanden? Also Kurzfassung, die ist so kurz, aber damit Sie hinten ungefähr wissen, was der Kollege gesagt hat. Auch die Philosophie sei zumindest wissenschaftsnah, möchte ich mal abgeschwächt sich referieren. Und in durchaus wissenschaftsvergleichbarer Weise sei ja auch der Philosoph sozialisiert. So, mal ganz grob. Und da würde ich sagen, Vorsicht. Vorsicht. Die Philosophie ist wenigstens in ihrer Gestalt, neuzeitlichen Gestalt, mit Ausnahmen, die es gibt, ich will jetzt die Ausnahmen gerade mal nicht benennen, ja, also Husserl und ähnliche, aber sie ist zumindest wissenschaftsskeptisch. Und die Philosophie hat, also bis hin zu Heidegger und seinem berühmten Wort, das man gar nicht zitieren muss, er hat schon gewusst, und Heidegger zum Beispiel, das finde ich mal ganz kurz, weil ich mir selbst das Wort zugespielt habe, ich empfehle einmal die Zollikoner Seminare von Heidegger zu lesen, die er mit Medard Boss, einem Psychoanalytiker, Daseinsanalytiker, in Zürich, nein, nicht, nee, in Zollikon, Zollikon, darum heißt es auch danach, er hat mehrere Seminare mit Psychiatern und Daseinsanalytikern, Psychoanalytikern gemacht, Heidegger. Und da macht er ganz, ganz ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, er macht in diesen Gesprächen die angehenden Psychiater sozusagen permanent darauf aufmerksam, wie sie durch ihre antrainierte Wissenschaftlichkeit an Wahrnehmung gehindert werden. Das ist fantastisch, das müssen Sie lesen, es ist wirklich toll. Man könnte sagen, mit der Frechheit meines Lehrers Udo Marquardt, das ist eine höhere Form von Boniertheit. Also auch die Wissenschaft ist eine höhere Form, also boniert heißt grenzt, ne? Also man grenzt bestimmte Dinge aus, bestimmtes lässt man überhaupt nicht mehr zu. Ja? Alleine, was alles ausgesperrt wird, nicht? Also da bin ich ganz Schüler meines Lehrers Udo Marquardt. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch einen Kittel anzieht, einen weißen oder grünen? Da verschwindet ganz viel. Da passiert nämlich, da verschwindet die Privatperson. Der wird Vertreter. Und in dem Moment geht ganz viel verloren. Also zum Beispiel genau das Subjekt, das wir eigentlich sind, der Mensch, der wir sind. Wir werden sozusagen Spezialisten in unserer Wahrnehmung, Auslegung, unserer Rezeption. Es steht alles dann, wenn wir sozusagen mit der Ordentlichkeit des Wissenschaftlers ins Werk gehen. Und alle solche Dinge hat die Philosophie, eigentlich schon sehr früh, aber auf jeden Fall die neuzeitliche Philosophie immer mitbedacht. Sie waren nicht einfach Wissenschaftsformen. Und was ich jetzt besonders betone, ist, dass die Philosophie allen Grund hat, das philosophierende Subjekt, das Ich, nicht zu schlabbern, wie wir in Köln sagen. Zu schlabbern. Das ist ein Kölner Ausdruck, der Kölsche Ausdruck. Schlabbern, also irgendwie, wie sagt man dazu, schlabbern? Also das ist nicht zu vergessen. Nicht? Also zum Beispiel in der wissenschaftlichen Arbeit sagen sie nicht ich, da sagen sie wir. Ein komischer Plural. Dieses Ich, aber im emphatischen Sinne, dass Sie selber gemeint sind. Also Sie hören zum Beispiel einen anderen mit Ihren eigenen Geschichten, mit Ihren eigenen Idiosynkrasien, mit Ihren eigenen Hoffnungen, mit Ihren eigenen Belastungen und so weiter und so fort. Darüber muss man sich zwar sehr genau klar sein, darüber muss man sich ein Bewusstsein verschafft haben, aber als Erkenntnisquelle darf das nicht ausfallen. Wir nehmen auch mit Sympathien und Antipathien wahr. Wir dürfen bloß keinen Gebrauch davon machen. Wir dürfen die nicht zur Handlungsanweisung machen lassen, zum Beispiel. Das sind Beispiele. Und das ist ganz frühe philosophische Idee gewesen. Zum Beispiel diese Skepsis gegenüber den Imperativen der Affekte. Wenn ich zum Beispiel jemandem gegenüber einen, was kaum noch passiert, das war früher mal mehr, einen eher negativen Affekt habe, also man redet dann auch von Antipathie, dann ist das gar nicht blöd. Da liegt auch eine Wahrnehmung drin, ich darf bloß keinen Gebrauch davon machen. Ich darf sozusagen das nicht ausagieren, als Beispiel. Aber die Wahrnehmung damit kann sehr gut sein, als Beispiel. Man darf von ihnen, das hätte ich ja schon Seneca gesagt, man darf von ihnen sozusagen nicht ans Gängelband genommen werden. Die Affekte dürfen nicht das Steuerruder halten, aber es steckt viel Vernunft da drin. Das wussten die Stoiker zum Beispiel. Das ist alles für. Also so ein gebe ich Ihnen recht. Es ist immer das Gleiche. Wenn Sie einer Gefahr entrinnen, laufen Sie einer neuen Gefahr entgegen. Wenn man es mit so einer allgemeinen Weisheit, wenn wir es darauf einigen können und dann wieder Frieden schließen, ist alles gut. Klar, man kann einer bestimmten, zum Beispiel Theoriefrömmigkeit entkommen und könnte umgekehrt dann, wenn man aus sich selber nichts auf die Waagschale zu werfen hat, kann man ins Gelabere kommen, zum Beispiel. Das wäre dann wieder blöd. Ja.
Ich wollte fragen, wie ungefähr jetzt die Ausbildung ausschaut zu so einem philosophischen Praktikerberater?
Ja, das ist eine 3 Jahre umfassende Ausbildung von im Jahr jeweils 4 verlängerten Wochenenden und im Jahr 2 ganzen Wochen. Und das ist ganz grob gefasst, also Sie können das auf meiner Homepage nachlesen, das ist sehr ausführlich beschrieben, alles was wir da machen, kurz gefasst nur, es geht darum, in den ersten 2 Jahren überwiegend die große philosophische Tradition anzuschauen, allerdings im strikten Interesse der philosophischen Praxis, also die Historie in nicht historischer Absicht. Also auch Platon lese ich nicht in historischer Absicht, sondern oder Sokrates, ganz gegenwärtig. Und das wird jeweils immer kombiniert mit Erfahrungen aus der Beratung, die dann sozusagen zeigen und belegen, dass eine Erinnerung an die Gefechte des Geistes, die ausgefochten worden sind, in der Gegenwart gebraucht werden. Und danach kommt ein 3. Jahr, in dem dann besonders themenzentriert, aber auch eine Philosophie des Gesprächs und ähnliche Dinge, bis hin zu dann doch quasi technischen. Ein paar gibt es davon natürlich. Ich nenne das Ordnungen. Ordnungen einer philosophischen Praxis. Das ist dann im 3. Jahr. Aber besonders auch Themen. Das ist nämlich so, dass das Spektrum mindestens mal der Bedrückungen und Themen, in denen Menschen, auf denen Menschen, ich sage nochmal, brüten, auf denen sie brüten, aber schlüpft nichts. Ja? Das Spektrum dieser Themen ist zwar weit und groß, aber nicht unermesslich und ganz unüberschaubar. Und mit solchen Themen beschäftigen wir uns. Der Philosoph hat guten Grund, über solche Themen dann entsprechend Themen nachgedacht zu haben. Und das sind Themen, die in der Philosophie oft gewaltig Karriere gemacht haben, zum Beispiel den Geist des Verzeihens. Oder das Beispiel, oder was eigentlich Versöhnung, also einer der ganz großen Begriffe der Philosophie Hegels, was eigentlich Versöhnung in einem auch privaten Leben zu bedeuten hat. Ja? Ja? Oder wissen Sie, dass man überhaupt zu dem rüberkommt, wenn ich nochmal an einem einzigen Beispiel zeigen darf, was ich vorhin erwähnte, diese Geschichte mit dem Sigismund, ist ja eine Epidesse, klar, aber ist doch ganz reizend, weil ich könnte mir denken, da bin ich nicht ganz sicher, aber es spricht einiges dafür, wenn man diesen Brief mit Vlies kennt von Freud, dass der Vater, das würde ich dem zutrauen übrigens, ich bin aber vorsichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Vater diesen Namen in der Tat gewählt hat, mit so einer gewissen Neigung in dem eigenen Sohn, es wäre ein komisch umgedrehter Ödipus, einmal für eigene Schmach gerecht zu werden. Ja? Und jetzt könnte man natürlich psychoanalytisch sagen, ja wunderbar, hat der Sohn ja auch gemacht. Ne? Aber jetzt kommt der nächste Punkt, da ist noch nicht über Rache nachgedacht worden. Und dann wird es spannend. Wenn man an solche Themen herankommt, verstehen Sie, es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich also die psychoanalytischen Berichte lese, die hören immer genau da an, auf, wo es anfängt, interessant zu werden. Das ist das Problem. Das sehe ich auch beim Freud so. Verdammt mal, da müsste man jetzt drüber nachdenken. Ja? Das ist so, als Beispiel. Zum Beispiel Rache, so Vergeltung. Nicht? Das ist also ein bisschen in fundamentale, wenn Sie mit Eheleuten, die also in der Geschichte ihres fortgeschrittenen Verfalls ihrer Institution sich befinden, wenn Sie mit denen also eine Eheberatung machen, was meinen Sie, mit welcher Genialität so die primitivsten Bösartigkeiten, die waren überhaupt nur noch der Logik der Rache, des Talionsprinzips, ja? Aber da kommen Sie mal drüber hinaus. Schaffen Sie das mal, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie Sie einem archaischen, einem dem gegenwärtig möglichen Stand kultureller, menschlicher Entwicklung gegenüber zu wünschen übrig lassenden Formen von Primitivität festhalten. Da gehen Sie mal ran, dann wird es aber spannend, sage ich. Da kriegen Sie aber einen anderen Widerstand, als den Freud gesehen hat. Das kann ich Ihnen aber sagen. da müssen sie auch schon eine gewisse Kampfesbereitschaft und Lust mitbringen, sonst geraten sie unter die Räder. War gar nicht Ihre Frage, ich habe es trotzdem gesagt. Entschuldigung. So.
Letzte noch, ja. Letzte Wortmeldung, Frage.
Habe ich jetzt verstanden, dass man nicht nur mit einem persönlichen Anliegen in die philosophische Beispielsklärung kommt, sondern auch mit beruflichen Anliegen? Also mit was,
ja,
welchen Anliegen, welche Ziele,
ja,
und dann, also man mit seiner Firma, mit seinem Beruf oder mit seinem, also mit welchen Zielen kommt man?
Ja, wissen Sie, die philosophische Praxis, ist, oder sagen wir lieber die Philosophie. Die Philosophie ist ja nicht dadurch respektabel, dass es sich spezialisiert hat. Sondern die Philosophie, wie Lübbe sagt, ist sozusagen der Generaldilettant oder der Spezialist für das Unspezielle. Und das heißt, das ist auch genau die Nähe zum Lebendigen. Also was Menschen bewegt, bewegt mich auch. Und es, für mich ist nicht die philosophische Praxis zuständig für sogenannte philosophische Fragen. Hören Sie mal, ich weiß gar nicht, was sogenannte philosophische Fragen sind. Ich weiß, womit sich der Schopenhauer beschäftigt hat und der Nietzsche und andere, ja, Hegel besonders. Aber ich kenne keine besonderen philosophischen Fragen, sondern ich würde sagen, alles lässt sich auf eine philosophische Weise ansehen. Und insofern ist die Breite der Interessen, die da reinkommt, und die meisten Menschen, müssen wir das klar machen, haben keine Fragen. Also das denkt sich der Philosoph so gerne, weil er dann könnte ja so als Antwortapparat funktionieren, nicht? Oben wird was reingeschmissen, Antwort kommt raus. Übrigens wäre dann auch eine Beratung schnell vorbei, ja? Sondern es ist ganz anders. Die Menschen kommen mit Geschichten. Die kommen mit Geschichten. Die fragen nicht, was Mut ist oder sowas. Die kommen mit Geschichten, in denen es gewaltig an Mut gefehlt hat. Ja, als Beispiel. So, und sie fragen nicht, was großartig ist, sondern sie kommen mit kleinlichen Geschichten, mit einer Biografie, wo sie gar nicht wagen, darauf hinzugucken, weil sie sich sonst mit Grausen abwenden würden. Und diese Geschichten sozusagen in eine, da gibt es nichts zu lachen, das ist tot ernst, hören Sie mal. Das ist, ich habe es nur frech ausgedrückt, das ist das größte Elend. Ja, das ist genau das, wie recht Nietzsche hatte. Ja, der moderne Mensch hat in seinen eigenen Augen unendlich an Würde verloren. Das ist das Problem. Nietzsche hat es auf den Punkt getroffen. Und diese im Grunde entwürdigten Menschen sitzen vor einem. Und jetzt überlegen Sie mal, auf welche Art und Weise eine solche Biografie angeschaut werden kann, damit sie mit einer Mischung angemessener Würde und sogar, um ein ganz böses Wort zu sagen, mit einem gewissen berechtigten Stolz auf ihre eigene Geschichte und zu sich selber wieder sie sagen können. Das wäre die Einübung des aufrechten Standes, nicht des Ganges gleich, aber des aufrechten Standes, an dem mir in der Beratung gelegen ist. Und wenn Menschen das erleben, sind sie ihnen dankbar. Und dann wissen sie, dass die Philosophie einen Auftrag hat, und im besten Fall diesen Auftrag auch bewältigt. Und dann hat man das Gefühl, wie ich, um das mit diesem Geständnis meinerseits zu schließen, eigentlich fast ein glücklicher Mensch zu sein. Nicht fast, sondern ich muss das vielleicht als Bekenntnis mal sagen. Vielleicht ist das die schönste Auskunft zur philosophischen Praxis. Es ist ein Beruf, den ich da ergriffen habe, der insofern traumhaft ist, weil ich eigentlich dauernd und immer nur das tue, was ich selbst für spannend und richtig und gut halte. Und wer hat dieses Privileg? Also wenn ich den Menschen zuhöre, würde ich sagen, das haben die wenigsten. Darüber bin ich glücklich und dankbar. Und dankbar, dass ich bei Ihnen sein durfte und dass Sie zugehört haben und alles Übliche an Höflichkeitsbekundungen, die Ihnen damit ausgesprochen werden.